Radio Magic City
Am Telefon verbunden bin ich jetzt mit Frau Dr. Daniela Schwarz vom Leibniz-Institut für Evolution und Biodiversität am Museum für Naturkunde in Berlin. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Guten Tag.
Tag, das heißt, es ist sowohl das Museum als auch ein Institut mit einem anderen Namen. Das gehört irgendwie zusammen, oder wie?
Naja, also wir sind das Museum für Naturkunde und gehören aber sind ein Leibniz-Institut. Wir gehören also zur Leibniz-Gemeinschaft und sind eben damit ein Forschungsmuseum, in dem also nicht nur Sammlungen und Ausstellungen sind, sondern eben auch sehr viele Leute wissenschaftlich arbeiten und als Forscher in verschiedenen Richtungen tätig sind.
Und das ist ja bei Ihnen absolut der Fall. Ich habe direkt Begriffe gefunden, die ich noch nie gehört habe. Archosauromorpha ist eins Ihrer Forschungsgebiete?
Ja, das ist allerdings sehr weit gefasst. Also die Archosaurier sind ja die sogenannten Herrscherreptilien, die eben im Erdmittelalter ja die Erde reichhaltig bewohnt haben. Und da gehören eben auch die Dinosaurier dazu, unter anderem aber auch fossile Krokodile und verschiedene andere ursprünglichere Reptilien.
Archo heißt einfach alt.
Genau. Also, und, ja.
Und Sauro sind dann aber nicht die Saurier, sondern...
Ja, also Saurier ist generell ein Begriff, den man früher für fossile Reptilien, zum Teil aber sogar auch für Amphibien benutzt hat. Und wenn man jetzt über Dinos spricht, im engeren Sinne, dann würde man wirklich eher Dinosaurier sagen. Also die sind nur ein Teil dieser Saurier. Das ist kein echter Begriff, der sich auf eine Gruppe nur bezieht.
Da fängt es schon an. Also Sie sind am Museum, sind Sie Kuratorin der Sammlungen Archosauromorpha und fossile Vögel und fossile Reptilien.
Ja.
Außerdem von Pferden und Histologie.
Ja.
Pferden ist klar, das sind die Fußabdrücke von zum Beispiel Dinosauriern oder Krokodilen,
ja,
oder sonst was. Das ist
genau,
richtig, nicht?
Genau, das sind, also wir haben ja verschiedene historische Fußabdrücke, die eben im Gesteinen auch erhalten sind, die würden da auch dazugehören.
Genau, und fossile Reptilien ist auch klar, fossile Vögel auch. Sie haben auch mit dem Archaeopteryx zu tun, habe ich gelesen.
Genau, der gehört also auch in meinen Verantwortungsbereich.
Das heißt, Sie sind eigentlich da, wo die ganzen tollen Sachen sind, wo man als Kind immer von geträumt hat, kann man so sagen.
Ja, genau.
Wie sind Sie da hingekommen?
Also ich habe mich eigentlich schon von Kindheit an für Paläontologie interessiert, also für die Wissenschaft von ausgestorbenen Lebewesen und ausgestorbenen Tieren vor allem. Und habe mich dann sehr schnell eben auch in diese Richtung mit dem Studium bewegt. Ich habe Geologie studiert und mich dann eben in Richtung Wirbeltierpaläontologie spezialisiert und bin dann erstmal über fossile Krokodile auf die Dinosaurier später gekommen. Also das heißt, das war so eine schrittweise Entwicklung, bis ich eben bei der Forschung über Dinos angekommen bin.
Fossile Krokodile haben Sie jetzt schon zweimal gesagt. Das heißt, Krokodile sind richtig alt schon.
Ja, genau. Also die fossilen Krokodile sind ja im weiteren Sinne mit den Dinos verwandt. Und die gibt es also auch schon im Erdmittelalter. Die sind auch etwas älter schon als die ersten Dinosaurier. Und sind eine Gruppe, die ja bis heute recht erfolgreich auch überlebt haben.
Das kann man sagen, genau. Und es stimmt eigentlich, Sie sehen denen ja auch so ein bisschen ähnlich. Also Reptilien, genau, das sind ja die fünf richtig Wirbeltiergruppen, die es gibt, wovon die Vögel die jüngsten sind. Stimmt das?
Ja, also, ja. Also ist ein bisschen schwierig. Die heutigen Vögel stammen ja von den Raubdinosauriern ab. Das kann man mittlerweile relativ gut belegen über eine ganze Reihe von Übergangsfossilien und sind an und für sich in der Jura-Kreidezeit etwa entstanden, je nachdem, wo man die Grenze setzt. Also richtige Vögel kennen wir seit der oberen Kreide und da gab es auch schon Säugetiere. Also das heißt, ich würde sie jetzt nicht unbedingt viel jünger eingruppieren, aber schon etwa in der Zeitspanne mit der Entstehung der richtigen plazentalen Säugetiere.
Wir werden ja gleich über natürlich den Star am Museum sprechen, Tristan Otto, das letztlich von diesen Dinosauriern, auch wie dem Tyrannosaurus Rex, die Vögel sich irgendwann abgespalten weiterentwickelt haben. Das war für mich völlig neu und auch etwas erstaunlich, denn die sehen ja doch recht unterschiedlich aus, so Dinosaurier und Vögel.
Ja.
Auch vom Gewicht her allein schon.
Genau. Wobei natürlich die, also wie gesagt, es gibt ja eine große Reihe von Übergangsformen, die eben wirklich zeigen, dass da eben zuerst diese befiederten Raubsaurier entstanden sind und aus denen sich dann eben schrittweise die heutigen Vögel entwickelt haben.
Genau, und ich habe auch gelesen, dass das auch teilweise die Knochen dann sind, die leichteren Knochen, die natürlich das Fliegen der Vögel dann erst ermöglicht haben, wenn die Knochen nicht mehr so schwer waren.
Jein, also diese Erleichterung der Knochen durch Luftsäcke, das ist ein Merkmal, was also bei verschiedenen Dinosauriergruppen auch vorhanden ist. Das hilft auch zu verstehen, warum diese riesigen Sauropoden, also die pflanzenfressenden, langhälsigen Dinos so groß werden konnten. Und das war da schon bei den Vögeln. Es war sicherlich also kein Nachteil, aber nicht der ausschlaggebende Punkt, warum die jetzt fliegen lernen konnten. Also dazu braucht es einfach nochmal viele andere Umgestaltungen.
Sie hatten jetzt gerade diese pflanzenfressenden Dinosaurier angesprochen. Das ist ja sowas wie Brontosaurus und so, die man kennt mit diesem riesigen langen Hals und dem kleinen Köpfchen obendran, die
Ja.
aber auch sehr, sehr schwer waren. Und dann gibt es eben sowas wie eben zum Beispiel den Tyrannosaurus Rex. Die heißen ja dann Raubsaurier oder was ist da der Überbegriff? Oder?
Genau, da würde man Raubsaurier oder Theropoden als Fachbegriff sagen. Das ist also eine abgeschlossene Gruppe, auch von Dinosauriern.
Die auf einmal auf zwei Beinen gingen, im
Ja.
Gegensatz zu den anderen, die auf vier Füßen stehen.
Ja, also die Sauropoden sind alle vierfüßig. Es gibt allerdings noch eine andere Gruppe eben von der Vogelbeckendinosaurier. Von denen gibt es auch zweibeinige Formen. Das ist also kein Merkmal, was jetzt nur auf die Raubsaurier beschränkt wäre.
Ah, okay. Was hier auffällt wir kommen jetzt zu ihm, zu Tristan, also als Tyrannosaurus, das ist, glaube ich, der uns als Kinder alle sehr beeindruckt hat. Wobei ich fand die anderen immer netter, weil die sowas Gemütliches hatten. Der sah ja nie so freundlich aus, der Tyrannosaurus mit diesem riesigen Schädel und den Zähnen und diesen, ja, irgendwie sehr ärmlichen kleinen Vorderbeinchen.
Ja.
Und wo er noch nicht mal sich irgendwas in den Mund stecken kann damit. Das ist ja irgendwie rein anatomisch kaum möglich gewesen.
Ja, also man geht mittlerweile, gibt es jetzt ganz neue Forschungen, da geht man davon aus, dass die Arme schon sehr wohl einen Nutzen hatten. Die hatten ja recht scharfe Krallen und auch die Muskulatur am Oberarm und eben in Verbindung mit dem Skelett und dem Schultergürtel zeigt, dass die Arme also durchaus kräftig waren, obwohl sie eben sehr klein waren. Und man nimmt an, dass die eben wirklich auch mit zum Aufschlitzen und Packen der Beute benutzt wurden. Die waren also sicherlich nicht funktionslos, sehen nur eben im Vergleich zu dem riesigen Schädel und dem Gesamtskelett sehr klein aus und sind natürlich auch im Verhältnis zu den Hinterbeinen doch deutlich kleiner.
Ja, also vor mehreren Jahren wurde dann dieser Tyrannosaurus, der jetzt Tristan Otto heißt, gefunden, wie alle Tyrannosaurus Rex-Exemplare in Nordamerika. Die scheinen nirgendwo anders bis jetzt aufgetaucht zu sein, das ist richtig?
Ja, das ist richtig.
Und dann durch einen glücklichen Zufall oder noch nicht mal Zufall, sondern durch das gute Renommee ihres Hauses ist er dann hierher gekommen nach Berlin.
Ja.
Weil die beiden Besitzer, Privatleute, die gesagt haben, oh ja, hier, wir haben das Geld, wir können sowas kaufen, aber wir stellen es der Öffentlichkeit zur Verfügung und der Forschung, was natürlich sehr nett ist, dass sie es nicht bei sich zu Hause in ihrer Villa hinter verschlossenen Türen aufbewahren. Die haben überlegt, wo soll es hin? Und ich glaube, London war auch noch in engerer Wahl. Die haben ja auch eine sehr schöne Dinosaurier-Sammlung. Und dann haben die aber gesagt, nee, Berlin ist noch toller und der soll nach Berlin kommen.
Ja.
Sie waren sehr früh daran schon beteiligt an diesen Verbindungen, oder?
Naja, also wir sind dann ins Spiel gekommen, wo es eben konkret darum ging, die Ausstellung zu planen und eben auch Forschung an dem Skelett zu planen. Das heißt, wir mussten natürlich überlegen, wie kann man das am besten aufstellen, welche Haltung gibt man dem Tier. Es soll ja auch also anatomisch richtig sein. Und welche Forschungsbereiche können wir da noch abdecken? Am Tyrannosaurus ist natürlich auch schon sehr viel erforscht worden. Es ist ein sehr populäres Objekt und dementsprechend natürlich auch unter Wissenschaftlern sehr beliebt. Aber es ist eben bei jedem neuen Stück immer noch möglich, auch neue Informationen zu gewinnen. Und da haben wir eben dann eine ganze Weile überlegt, was kann man da jetzt am besten machen.
Wenn Sie gerade sagten, in welcher Haltung, was stand denn noch so zur Wahl?
Naja, die Überlegung ist einfach, ob man das Tier dann in einer dynamischen Position hinstellt, also dass es quasi läuft, oder eben in einer Ruhehaltung, wo es stehen würde. Und bei uns ist es ja so ein bisschen wie im Verharren hergestellt, schaut also auch in den Saal, schaut die Leute direkt an, die da reinkommen.
Ja.
Und hat aber eben auch eine für uns jetzt nach derzeitigem Forschungsstand richtige Körperhaltung in dem Sinne, dass die Wirbelsäule relativ waagerecht ist, also dass er nicht ganz stark nach oben ausgerichtet ist. Der Schwanz musste sich da irgendwie auch dementsprechend anpassen und das Ganze hat ein Kollege von mir dann eben erstmal in Computermodellen umgesetzt, um zu gucken, wie kann man das in dem Saal am besten einpassen.
Der ist ja enorm jetzt in diesem Fall, 12 Meter lang oder ungefähr so eine Länge. Das ist ja schon ganz schön beachtlich. Das, was gefunden worden ist, gilt als eines der am besten erhaltenen, also oder am vollständigsten vorhandenen T-Rex-Überbleibsel, kann man sagen. Aber selbst da ist, glaube ich, nur die Hälfte der Knochen erhalten.
Ja, also wir haben vor allem im Schädel sehr, sehr schöne Knochen, die auch also fast vollständig den Schädel wiedergeben. Der Schädel ist ja aus vielen Einzelknochen zusammengesetzt. Und auch in der im Rest des Skelettes gibt es von den meisten Knochen zumindest Teile, die also vorhanden sind. Ein Teil ist natürlich nachgebaut worden, aber da gibt es eben, ja, wie gesagt, eine große Anzahl an Originalknochen. Aber für uns ist eben vor allem der Schädel erstaunlich, weil er eben wirklich so gut und auch vollständig ist. Und wir dadurch die Chance hatten, die einzelnen Schädelknochen auch separat zu bearbeiten. Das heißt, als die hierher gekommen sind, waren die noch gar nicht zusammengebaut und wurden dann erstmal in der Charité mit Hilfe von Kollegen von uns und in so einem Hochleistungs-CT-Scanner gescannt, sodass wir also jetzt auch vom Inneren der Knochen Bilder haben. Und ein anderer Kollege hat dann fotogrammetrische Modelle gemacht. Der hat also alles fotografiert, hat das dann gerechnet und dadurch Oberflächenmodelle auch von den Knochen hergestellt. Und das ist schon was, was nicht an anderen Stücken bis jetzt gemacht werden konnte.
Was heißt Oberflächenmodelle?
Das heißt einfach, dass man ein dreidimensionales Modell von dem Knochen hat. Die einzelnen Schädelknochen sind ja jetzt verbaut in dem Schädel, den man in der Ausstellung sieht.
Ja.
Der sieht also jetzt vollständig und schön aus, aber wir haben jetzt trotzdem die Möglichkeit, jeden einzelnen der Knochen nochmal am Bildschirm separat anzuschauen und zu drehen und eben von außen und innen zu betrachten.
Aufsägen konnten Sie die ja wahrscheinlich nicht. Forschung heißt ja in diesem Fall, dass man den so lässt und das eben nur über ja irgendwelche Art von Bildern, sei es jetzt Röntgenbilder oder sonst was, macht, oder? Sie dürfen ja wahrscheinlich nicht an dem rumschneiden.
Nein, also wir dürfen das nicht und wir wollen das natürlich auch nicht. Das sind ja einmalige Objekte und das gilt auch für unsere ganzen anderen Sammlungsstücke, dass wir natürlich nicht wollen, dass die zerschnitten werden, weil dann sind sie halt für immer auseinander
kaputt und
zerstört. Aber eben in den letzten Jahren ist natürlich durch die vielfältige Nutzung verschiedener Röntgentechniken, wie eben Computertomographie oder Synchrotron oder verschiedene andere Strahlungstechniken, das immer besser möglich geworden, auch wirklich zerstörungsfrei in die Knochen reinzuschauen und da das Innere zu studieren.
Und wie der Kopf zusammengesetzt wird, weiß man zum einen, weil es ja schon andere, unvollständigere Kopffunde gab, oder nach was geht man da, wenn man sowas zusammenbaut? Ich weiß nicht, haben Sie den als Einzelknochen bekommen oder war der schon zusammengesetzt, als er nach Deutschland kam, der Kopf?
Nee, der kam also in der Tat in Einzelelementen und das wurde dann alles verpackt oder ausgepackt und gleichzeitig hatten aber die Präparatoren in den USA auch schon ein Gestell gebaut, wo man eben diese einzelnen Schädelteile dann einhängen konnte, damit das zu einem vollständigen Schädel wieder zusammengefügt wird. Und orientiert hat man sich natürlich an vorherigen Funden, aber der Schädel ist ja auch im Zusammenhang gefunden worden. Also das heißt, man wusste dann schon, welches Element wohin gehört. Und man, also ist natürlich als Wissenschaftler, muss man sich ja sowieso mit der Anatomie von einem Schädel beschäftigen und da weiß man ungefähr, welcher Knochen müsste wo sitzen. Ja, damit es einfach richtig ist. Ja, und die sehen ja auch alle sehr unterschiedlich aus.
Der Schädel ist ja wahnsinnig schwer. Deshalb ist der nicht auf dem übrigen Modell drauf, sondern ist in einer extra Vitrine. Und Sie haben sozusagen einen in Leichtbauweise oben drauf gesetzt, weil das von der Statik nicht gegangen wäre.
Ja, das ist richtig.
Das heißt, der muss wahnsinnig starke Halsmuskulatur gehabt haben, um diesen Kopf überhaupt zu halten, oder?
Also der hat mit Sicherheit eine massive Muskulatur am Hals gehabt. Wir sehen auch hinten am Schädel, also am hinteren Schädelrand, natürlich Ansatzflächen für diese Muskeln. Und das geht dann normalerweise eben den Hals entlang bis in den Schultergürtel und setzt da, also mit, oder zieht sich eben mit durch die Halswirbelsäule durch. Also der musste sicherlich ordentlich Muskulatur haben, um den Schädel zu halten, ja.
Was ja bei dem Schädel auch rausgekommen ist, es ist ja etwas Trauriges, mit dem sicher viele von uns sich identifizieren können, ist, dass er Zahnprobleme gehabt hat.
Ja, also er hat eine Wucherung gehabt am Unterkiefer. Das sieht man auch außen am Schädel. Und da ist eben ein Kollege von mir jetzt noch dran, das zu bearbeiten. Also das ist ja eben eine Geschwulst, die man eben jetzt versucht, auf eine bestimmte Krankheit auch genauer zu benennen. Aber wir können auf jeden Fall sagen, dass es wahrscheinlich was war, was schon zu Lebzeiten des Tieres vonstatten ging und den sicherlich auch gesundheitlich beeinträchtigt hat. Also das war sicherlich schmerzhaft. Und wir sehen auch auf der gegenüberliegenden Kieferseite, dass die Zähne weniger abgenutzt sind. Also da sind größere Zähne, die auch nicht so gebraucht sind. Möglicherweise hat er eben auch dadurch jetzt vom Zubeißen her Probleme gehabt.
Und jetzt komme ich wieder auf die kurzen Arme. Wenn da irgendwas dann dazwischen steckte oder was auch immer das mit verursacht hat, das sagt jedenfalls meine Zahnärztin immer, weswegen man immer die Zahnzwischenräume so reinigen muss, er kommt da ja auch nicht dran. Er konnte ja auch nicht selber irgendwie seine Zähne reinigen.
Genau, wobei das wahrscheinlich eher auch wirklich was war, was aus dem Knochen kam. Und jetzt mit den Zähnen selbst gar nichts zu tun hatte. Na, aber kann da jetzt auch, also wir sind noch nicht fertig mit diesen Sachen. Und da müssen wir jetzt noch ein bisschen gucken, auch mit den Medizinern noch ein bisschen reden, was da jetzt genau gewesen sein könnte.
Aber das ist ja schon enorm. Das heißt, der Knochen hat sich so weit verändert, dass er in der Versteinerung, dass man das sieht. Denn alles andere, was so die Weichteile von den Lebewesen betrifft, die werden ja nicht versteinert.
Genau.
Da können sie ja nicht sehen. Also was weiß ich, entzündetes Zahnfleisch oder sowas, das ist ja dann alles verschwunden. Das heißt, es muss so weit in den Knochen sichtbar sein, dass die Versteinerung dann hinterher.
Genau. War also sicherlich auch eine langfristigere Sache, die da passiert ist.
Wenn man sich das Modell anguckt, man kann ja nicht sehen, was sind die echten und was sind die ergänzten Teile.
Ja.
Das haben sie mit Absicht gemacht, oder? Denn man hätte ja sagen können, diese ergänzten kommen in einer anderen Farbe, dass man sieht, wie viel original ist und wie viel die Füße zum Beispiel, die scheinen ja nicht erhalten zu sein.
Also einer der Füße ist relativ gut erhalten, der andere aber nicht.
Ah, okay, dann habe ich es von der Seite gesehen. Man sieht das ja manchmal in Museen, wenn die alte Vasen haben, dass sie immer die Teile, die sie ergänzt haben, in einer anderen Farbe machen, dass man sieht, wie viel ist vom Original da. Da haben sie sich dann bewusst dagegen entschieden, oder?
Ja, also das ist, denke ich, auch von dem Besitzer so gewünscht gewesen. Die Knochen sind ja insgesamt sehr, sehr dunkel, fast schwarz schon in der Farbe. Und man hat das dann nach der Präparation einfach ein bisschen angeglichen. Ja, es ist immer ein bisschen eine Sache, wie man es gerne in der Ausstellung darstellen möchte. Also für den Besucher ist es natürlich schöner, wenn man ein einheitliches Bild von dem Tier hat. Für uns Wissenschaftler ist es wichtig, dass man sieht, was ist echt, was ist ergänzt. Aber wir haben ja jetzt zum Beispiel an dem Schädel auch wieder die Möglichkeit, über die computertomografischen Aufnahmen zu unterscheiden, was ist echter Knochen und was ist durch Gips oder Kunststoff ergänzt worden. Also das unterscheidet sich durchaus auch in den Bildern.
Eben, aber so, wenn Sie das Modell sehen, können Sie nicht sagen, das ist der falsche Fuß und das ist der echte Fuß.
Nee, das ist in der Tat schwierig. Also da müsste man schon diese Grabungsskizzen dann haben oder dann die Aufbauskizzen, wo das dann markiert ist.
Und wer hat das gemacht? Ist das auch hier dann in Berlin gemacht worden oder ist das mit diesen ergänzten Teilen aus den USA rübergekommen?
Also das ist schon so geliefert worden. Die Präparation ist praktisch in einem privaten Präparationslabor passiert.
Verstehe.
Und wohl dann auch schon von dem Besitzer dort kontrolliert worden. Und wir haben dann die fertigen Teile bekommen. Und soweit ich weiß, war aber bei uns eben eines der Präparationslabore für die Abgüsse der einzelnen Schädelknochen mit zuständig. Die haben es dann nochmal gemacht.
Er ist ja eine Leihgabe und jetzt noch für ein paar Jahre.
Also wir haben jetzt eigentlich erstmal eine dreijährige Leihfrist gehabt und die würde im Dezember diesen Jahres zu Ende sein. Ich bin aber selber jetzt da nicht beteiligt bei den Verhandlungen, wie es mit dem Stück weitergehen soll. Also das läuft dann über unseren Generaldirektor.
Ja.
Und ich denke, da wird es sicherlich Gespräche geben, wie es mit dem Tier weitergeht.
Naja, ich denke, die Besitzer werden ja wahrscheinlich auch, ja, es kommt denen ja auch entgegen, wenn er irgendwo ausgestellt wird. Wie gesagt, er ist ja auch etwas groß für die eigene Wohnung irgendwo, den dann hinzustellen. Genau.
Genau, also das ist auf jeden Fall auch ein wissenschaftliches Objekt, das weiter für die Forschung auch zur Verfügung steht. Die Frage ist dann halt nur, bleibt es jetzt hier oder geht es eben an ein anderes Museum? Und das kann ich jetzt nicht beantworten, also das weiß ich nicht.
Sie speziell in Ihrem Forschungsbereich, machen Sie irgendetwas mit diesem Tier?
Also ich war natürlich auch an den Forschungssachen beteiligt bis jetzt schon. Ja, mein spezieller Bereich wäre zum Beispiel die Anatomie der Schädelknochen. Das ist also was, mit dem ich mich genauer beschäftige, dass man guckt, was sind jetzt für Schädelknochen da. Also die sind ja fast vollständig und inwiefern unterscheiden die sich von anderen Tyrannosauriern oder kann man vielleicht noch Zusatzinformationen über den Schädelbau vom Tyrannosaurus finden und dass man eben wirklich die innere Struktur der Knochen anschaut. Das ist halt einer meiner Bereiche. Der andere ist der Zahnwechsel. Da hatten wir also eine Masterarbeit jetzt laufen, in dem also auch in Zusammenarbeit mit mir rekonstruiert wurde, wie eben mit Hilfe der CT-Bilder die Ersatzzähne aussehen. Also es ist so beim Tyrannosaurus, wie bei anderen Reptilien auch, werden die Zähne regelmäßig gewechselt. Der war also in der komfortablen Lage, dass er Zähne, die abgenutzt oder abgebrochen waren, eben wirklich austauschen konnte.
Ach, okay.
Und das Ganze ging regelmäßig vonstatten. Und wir sehen eben jetzt mit Hilfe dieser tomografischen Bilder, dass da wirklich auch immer bei etwa jedem zweiten Zahn ein Ersatzzahn im Kiefer drin sitzt, der praktisch ja unter dem richtigen, unter dem in Gebrauch sich befindlichen Zahn sitzt und dann so langsam nachschiebt, bis eben dieser alte Zahn dann rausfällt.
Also nicht wie wir, wo man gerade zwei hat?
Genau.
Sondern mehrere, also...
Ja, also wir können es leider nicht so genau zeitlich jetzt beziffern, aber man geht davon aus, dass es so etwa alle anderthalb Jahre dann so ein Zahn gewechselt wurde. Also das war doch recht häufig dann im Leben dieser Tiere.
Und Tristan soll ungefähr 20 Jahre alt geworden sein. Stimmt das?
Also das würde ich jetzt auch nicht so genau sagen können. Ich gehe davon aus, dass das Tier relativ, also dass es ein erwachsenes Tier war. Die wachsen natürlich immer noch weiter. Das kann man jetzt nicht sagen, es war ganz ausgewachsen, aber es war schon relativ groß. Und wir haben auch am Schädel so bestimmte Rauigkeiten und ja so Knochenfortsätze, die gut ausgebildet sind und die eben auch darauf hinweisen, dass der eben wirklich schon relativ weit auch gewachsen war.
Aber jetzt noch die Frage, also ich habe überall gelesen, dass er diesen Namen bekommen hat, der ja sehr wunderlich ist, muss man sagen, aber tatsächlich nach den beiden Söhnen der beiden Besitzer, die ihre Söhne Tristan und Otto genannt haben, ist denn sicher, dass es ein männliches Tier ist?
Also für mich ist das nicht sicher, es ist natürlich, es ist eben, ja, die Namen sind natürlich jetzt da, aber ich könnte das jetzt am Skelett nicht sagen. Man hat also an den Skeletten dieser großen Dinosaurier oder eigentlich bei allen Dinosauriern keine eindeutigen Merkmale, die sich jetzt eben einem Geschlecht zuordnen lassen. Es gab Ansätze, dass man gebohrt hat an den Stücken und eben geschaut hat, kann man eventuell Zellen finden, die eben ja auf bestimmte Geschlechtszugehörigkeiten hinweisen. Und da gab es ja Forschungsansätze, die eben gesagt haben, da waren bestimmte Eiweißverbindungen in den Knochen noch nachweisbar, die darauf hinweisen, dass das ein Weibchen kurz vor der Eiablage ist. Aber das haben wir bei Tristan jetzt noch nicht gemacht. Und dann muss man ja auch den richtigen Zeitpunkt dann erwischen. Also es ist noch sehr, sehr schwierig, das überhaupt nachzuweisen.
Das lässt sich bei so alten Funden, lässt sich noch Eiweiß irgendwie finden?
Also das waren natürlich so mineralisierte Reste. Und ich muss sagen, das ist jetzt auch nicht so ganz mein Fachgebiet. Aber so wie ich das gelesen habe, haben die wohl eben Schliffe gemacht von den Knochen und konnten da eben das so fein auflösen, eben in die Details reingehen, dass man da eben wirklich eine bestimmte Struktur auch von solchen Eiweißverbindungen mit im Labor nachweisen konnte.
Das heißt, man kann eigentlich festhalten, man weiß es nicht?
Nee, also bei unserem Tristan wissen wir es nicht.
Und die Tendenz ist aber, weil es ja heißt, der T-Rex, dass der einfach schon für viele männlich konnotiert ist, aber man kann davon ausgehen, dass das Weibchen genauso aussah wie das Männchen.
Ja, also es gibt Fragestellungen oder es gibt Analysen, die eben bei Tyrannosaurus auch einen etwas robusteren oder also ein bisschen kräftigeren und einen etwas zarteren oder grazileren Typus unterscheiden anhand der Knochen.
Ja.
Aber da würde ich auch eher sagen, gehört unser Tyrannosaurus eher zu dem robusteren Teil oder zu dem robusteren Bereich. Aber man ist eben auch nicht so ganz sicher, welches davon dann männlich oder weiblich wäre. Das ist schwer zu sagen.
Das ist natürlich auch auf eine Art interessant, weil es dann genauso geht, was sind die Geschlechterklischees, was sind die bei einem T-Rex dann, nicht?
Ja, ja.
Ist also es der robustere?
Natürlich kann auch durchaus umgedreht sein, dass die Weibchen größer und stärker sind. Das ist schwer zu sagen.
Ja. Sie sagen, es ist nicht klar, wie lange Sie ihn jetzt noch haben werden, aber Sie werden sozusagen bis zur letzten Minute weiter am Schädel forschen?
Ja, und wir haben natürlich auch die Daten, die eben auch für andere zur Verfügung stehen. Also da werden wir sicherlich noch mit weiter dran arbeiten.
Ach, Sie haben ihn ja auch komplett gescannt. Das heißt, Sie können auch weiter forschen, ohne dass er da ist.
Ja, das ist durchaus dann auch möglich, ja.
Vielleicht noch ein abschließendes Wort. Gibt ja diesen neuen T-Rex jetzt auch in Amsterdam, glaube ich?
Also der ist in Leiden im
Ach, Leiden.
Naturalis Museum.
Ja, genau. Mhm. Trixi oder so ähnlich.
Trix heißt er, glaube ich, ja.
Sind Sie mit denen im Austausch? Oder nimmt man das einfach nur zur Kenntnis und da arbeiten so alle für sich und man hat jetzt nicht gerade ja eine Kooperation und sagt, hier, was ist mit eurem, was ist mit unserem?
Nein, mit denen sind wir im Austausch und der Kollege, der da die wissenschaftliche Arbeit macht, Dr. Anders Kulp, der war auch schon hier. Er macht nämlich, oder ja, wir haben so eine Zusammenarbeit, er ist Spezialist für Isotopenuntersuchungen und hat also auch schon an unserem Tristan ganz winzig kleine Pröbchen vom Zahnschmelz genommen. Und das wollen wir jetzt vergleichend auswerten im Labor.
Isotopen ist zur Datierung, oder?
Ja, es ist in dem Falle, um etwas über die Ernährungsweise zu sagen. Also man kann mit den Isotopen, die man da im Zahnschmelz gewinnt, von bestimmten Elementen, also zum Beispiel Strontium oder Calcium, eventuell etwas über Futter- oder Trinkquellen sagen und damit eben gucken, ob der Tristan gewandert ist, ob er eben dann ja jahreszeitlich bedingt unterschiedliche Quellen jetzt fürs Trinken und eben auch unterschiedliche Futtertiere benutzt hat. Das lässt sich wohl aus diesen Untersuchungen dann ableiten. Wahnsinn. Da sind wir also noch dran und das ist in enger Zusammenarbeit eben mit den Kollegen aus Leiden.
Zahnschmelz noch von so einer Versteinerung?
Ja, also der Zahnschmelz ist ja hart, das ist ja ein richtiger ja, Apatit, also richtig hartes Mineral und der ist in der Regel auch im Original erhalten.
Wahnsinn. Es ist irgendwie schon beeindruckend, oder?
Ja, also auch einfach toll, wenn man vor den Tieren steht und das dann einfach von der Größe her auf sich wirken lässt, ist das natürlich sehr schön.
Ja, ja.
Sehr beeindruckend auch.
Okay, Tristan bleibt noch eine Weile hier. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte natürlich unbedingt hingehen und ihn sich nochmal angucken. Ich war schon, ich glaube, dreimal dort.
Ah ja, das ist ja schön.
Ja, ich fand es immer so ein bisschen dunkel.
Ja.
Das ist natürlich Absicht, aber dann war so mit der Schrift, man musste immer so ein bisschen gucken. Das ist aber, um das Ganze, dieses Unheimliche zu verstärken, oder?
Ja, es ist ja natürlich auch nicht so gut, wenn die Knochen jetzt permanent im Sonnenlicht dann stehen. Da muss man schon ein bisschen gucken. Dann haben wir ja diese Säulen, wo bestimmte Bereiche eben besprochen werden. Und
genau.
Man hat sonst auch ein bisschen Probleme, die Schrift zu erkennen, wenn das dann so hell ist. Also es ist einfach, das Ausstellungskonzept ist einfach so auf diese Kontraste ein bisschen ausgelegt.
Aber da haben Sie natürlich recht, der ist ja so erhalten, weil er die ganze Zeit unter der Erde war.
Ja.
Und alles, was man über deren Lebensweise weiß, also ob die jetzt in Familien lebten oder einzeln oder sonst was, da gibt es ja wahrscheinlich auch Theorien zu, das kann man aber nur anhand der Funde dann sagen, oder?
Ja, man kann es auch sehr schlecht sagen. Also es gibt natürlich Funde, wo man mehrere verschiedene Tyrannosaurier gefunden hat und die auch jetzt unterschiedliche Altersstadien oder Wachstumsstadien repräsentieren. Das sind aber immer eher einzelne Knochen. Und es ist dann ganz schwer zu sagen, ob die wirklich eben bei einem Ereignis eben versteinerten oder eben also fossil wurden, sodass man dann sagen könnte, da ist eine ganze Gruppe oder Familie eben jetzt gestorben. Oder war es was über lange Zeit passiert ist, wo einfach durch Zufall unterschiedliche Tiere, die in der Gegend gelebt haben, dann immer wieder sich an der gleichen Stelle gesammelt haben. Das ist schwer zu sagen. Also es gibt aber keine Nachweise dafür, dass es eben wirklich große Herden gewesen wären oder eben größere Gruppen. Also dafür wüsste ich jetzt nicht, dass das jemals schon wirklich verlässlich jetzt rekonstruiert worden wäre.
Naja, man kann sich ja eigentlich auch ganz banal vorstellen, wenn man sich anguckt, wie riesig der ist und wie viel der allein fressen muss, der oder die, um satt zu werden, wenn die mit vielen zusammen sind, die nehmen sich ja auch gegenseitig ihr Mittagessen weg dann, nicht?
Genau, genau. Also wenn Gruppen, dann würde ich auch eher davon ausgehen, dass das dann so kleinere Verbände gewesen sind. Wenn überhaupt.
Also ich finde das ganz toll, weil wie gesagt, wir sind ja alle als Kinder schon irgendwie, hat man Dinosaurier wahrscheinlich wegen der Größe oder wegen, weil das vor so einer langen Zeit war. Ich weiß gar nicht, ich denke wahrscheinlich ist es die Größe, die auch diese Faszination für Dinosaurier ausmacht. Und Sie haben Glück, da jeden Tag mit zu tun zu haben. Also es ist schon sehr beneidenswert.
Ja, ist auch eine sehr schöne und spannende Arbeit. Es ist immer wieder was Neues. Ja.
Super. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich sprach mit Frau Dr. Daniela Schwarz vom Leibniz-Institut am Museum für Naturkunde hier in Berlin über den Tyrannosaurus Rex Tristan Otto, der vielleicht ein Weibchen war, man weiß es nicht, und der die Forschung noch ziemlich lange beschäftigen wird.
Ja,
super.
Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank.
Radio Magic City 6.